Community. Das sind unsere Geschichten.
Wir sprechen heute mit Theresa Sattler. Sie ist eine sehr interessante Wissenschaftlerin bei uns auf der Montanuniversität. Theresa, vielleicht erzählst du uns einmal kurz über deinen Werdegang. Wo bist du aufgewachsen? Welche Schule bist du gegangen?
Ja, sehr gern. Also ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und ein bisschen von meinem Leben erzählen kann, sei es jetzt in schulischer Hinsicht, aber natürlich auch über die Themen, die mich jetzt heute bewegen. Und ich bin aufgewachsen in Graz Umgebung, in Kumberg, das ist ein kleiner Ort, und habe dort eigentlich viel Zeit auch schon am Land draußen damit verbracht, die Natur zu beobachten, mir dort Sachen anzuschauen, und da war auch schon so das Interesse da, wie funktionieren die Prozesse, wie laufen Dinge ab, und da habe ich mich auch schon so ein bisschen dafür interessiert, eben in Richtung Labor, wie kann man jetzt zum Beispiel Textilien färben, das funktioniert ja mit roten Rübensaft und so, also dabei habe ich so ein kleines Laborbuch auch schon als Mädchen gehabt und da so Haushaltsexperimente nachgestellt. Und ja, also da nach meiner Schulzeit in der Volksschule bin ich dann weitergegangen ins Gymnasium in Weiz, ein Realgymnasium, und habe dann, dadurch, dass ich eigentlich schon recht jung mit dem Klavierspielen begonnen habe, so im Alter von 4 oder 5 Jahren, und auch schon davor eben musikalische Früherziehung gehabt habe. Also ich komme aus einer Familie, wo Musik, also auch mein Papa als Schlagzeuger und die Mama mit Gitarre, Blockflöte und so weiter, die Schwestern spielen Instrumente. Für uns war Musik auch in der Familie, auch zu Weihnachtsfesten zum Beispiel, gemeinsam musizieren, immer ein Thema. Und da ich eben schon recht früh Klavierspielen begonnen habe und dann später auch das Interesse war, mit 10 Jahren dann Orgel zu spielen, hat sich dann ergeben, dass ich nach meiner Unterstufenzeit in Weiz nach Graz ans Musikgymnasium gegangen bin. Dort die Aufnahmeprüfung gemacht und dann da so den musikalischen Fokus bekommen. War dann am Konservatorium für Kirchenmusik und habe Klavier auch Privatunterricht erhalten von einem Universitätsprofessor, der auch da jetzt in der Leobner-Gegend lebt. Und ja, habe für mich eigentlich auch gedacht, das wird so meine Zukunft sein, als Pianistin oder Klavierlehrerin oder Orgellehrerin. Habe auch neben der Schulzeit dann an der Kunstuniversität Chorleitung studiert. Und ja, das war quasi gegeben.
Und dann kam plötzlich alles anders, oder?
Genau, dann war es so im Sommer, also ich habe Ferialpraktika natürlich unterschiedlichster Art gemacht. Und eine Professorin am Musikgymnasium, deren Mann, wenn ich mich richtig erinnere, Professor an der TU Graz ist oder war, hat dann uns mitgenommen zu so einem Infotag für ein Frauen in die Technik-Programm. Und ich mir dann gedacht, spannend, war dann dabei und habe dann gesehen, okay, da gibt es eben diese Ferialpraktika, und habe dann für mich zu Hause so diese Studien durchgeschaut und gesehen, ja gut, meine erste Wahl wäre so ein Ferialpraktikum über dieses FIT-Programm beim Lehrstuhl für Geowissen oder beim Lehrstuhl für angewandte Geowissenschaften an der TU Graz, und habe mich beworben, war mir gar nicht sicher, ob ich reinkomme, und habe dann da eben in der vorletzten Klasse dann so ein Ferialpraktikum begonnen, und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann eben das Jahr drauf mich nochmal beworben habe, sogar zu einem größeren Stundenausmaß, und dort dann noch einmal arbeiten durfte. Das war einfach wirklich toll, weil ich eigenständig im Labor verschiedene Messungen habe machen können und auch schon so gesehen habe, wie wird dort geforscht, was machen die Professoren. Also ich bin so eingebunden worden, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, Studierende haben die und die Aufgaben, wenn man dann eben in eher einer lehrenden Tätigkeit ist, schaut das so aus. Also es war wirklich richtig toll und war eigentlich dann ausschlaggebend, dass ich dann eben weiter nach der Matura nichts Musikalisches studiert habe, sondern die Musik eben nach wie vor als Hobby sehe und betreibe, sondern dann für Erdwissenschaften an der TU Graz inskribiert habe und dann dort das Studium mit großer Freude absolviert habe und ja im Jahre 2018 dann abgeschlossen habe und dann an die Montanuni gekommen bin.
Und wie bist du dann zu uns nach Leoben gekommen? War da die Dissertationsstelle ausgeschrieben oder wie ist das passiert?
Ja, also vielleicht noch ergänzend dazu, es hat eigentlich bei mir auch schon immer so diese Graz-Leoben-Verbindung in mir quasi gegeben, weil bei meiner Bachelorarbeit war es so, dass mein Zweitbetreuer schon ein Leobener Professor war. Da hat es die Kooperation schon gegeben, weil mein damaliger Betreuer auch früher in Leoben Professor war und das von der Thematik sich in der Mineralogie so ergeben hat, dass sich da schon quasi wieder eine Verbindung aufgetan hat bei mir zwischen Graz und Leoben. Und dann hat es auch, ich glaube 2015, eine Exkursion der Grazer und Leobener Geologen gegeben, wo wir uns gegenseitig kennengelernt haben und auch gemerkt haben, also auch wenn die Unis sehr unterschiedlich sind, wir verstehen uns alle gut und wir können über die gleichen Dinge sprechen. Und da hat es dann auch für mich so nochmal diese Überlegung gegeben, okay, vielleicht passt dann eben Leoben auch in Zukunft für mich gut. Und ich bin in Graz über mein Praktikum damals mit meinem jetzigen Arbeitsgruppenleiter in Verbindung gewesen. Der hat damals sein Doktorat in Graz absolviert und ist dann als Arbeitsgruppenleiter nach Leoben gekommen. Und der hat mich so über die Jahre, das war mir gar nicht so bewusst, immer so ein bisschen im Blick gehabt und hat gesehen, was ich mache und wie ich es mache. Und hat dann am Ende mir schon erzählt, es gibt da so ein Auftragsprojekt, Auftragsforschungsprojekt, in dem ich mit Mineralwolle arbeiten könnte und ich soll mich dann doch darauf bewerben. Also er hat mich dazu ermutigt und das habe ich dann auch getan. Und eine Aufgabe in diesem Auftragsforschungsprojekt, das für ein halbes Jahr gelaufen ist, war eben auch, sich um einen Antrag zu kümmern, natürlich mit Unterstützung, aber dass man sich möglicherweise dann auch die Möglichkeit schafft, mit einem geförderten Projekt eine Dissertationsstelle zu schaffen.
Und das ist dir dann gelungen?
Genau, also das ist dann natürlich hauptsächlich, muss man sagen, durch sein Know-how und seine Arbeit und meine Unterstützung und auch natürlich die Vorarbeit, die ich in dem Auftragsforschungsprojekt geleistet habe, weil man dann natürlich bei einem so einem Forschungsförderungsantrag dann auch schon gewisse Daten reinschreiben kann, die man generiert hat und auch schon weiß, wo würde da in Zukunft, in welche Richtung kann man gehen und weiterforschen. Also ist eine ganz gute Lösung da, dass man quasi vorher schon ein bisschen Forschungszeit investiert und dann die Antrag oder die Auftragsforschung quasi erweitert. Und in dem Fall ist dann so gewesen, dass geheißen hat, naja, so um die 15% Wahrscheinlichkeit, dass der Fördergeber das auch bewilligt. Und es ist aber auch, glaube ich, einfach dadurch, dass die Lage recht klar ist, wie wichtig das Material oder wie wichtig da Recycling ist, weil es eben in Österreich von dem noch keins gibt, von eben so Mineralwolle, dass da eben Bedarf ist, das auch zu fördern. Und da ist auch gleich der positive Förderentscheid dann da gewesen. Und für mich war klar, ich habe da in dem Umfeld an der Montanuni eines kennengelernt, besonders nämlich, dass man sehr gute Firmenkontakte auch hat. Also man hat sehr viel, also man kann einerseits so gut in dem Themenbereich forschen, in dem man forschen will, aber es gibt eben gute Kontakte auch nach außen. Und es haben sich dann eben für dieses Projekt dann auch Firmenpartner gefunden, die dann da auch gesagt haben, sie leisten da auch zusätzlich noch einen Beitrag. Und ja, und das war an sich einfach, die Vorarbeit hat mir so gut gefallen, dass für mich klar war, okay, man weiß ja, glaube ich, auch wenn man jetzt selber keine Dissertation gemacht hat, von außen, dass es eine recht große Aufgabe ist, sowas zu verfassen. Aber für mich war klar, den Schritt mache ich gern. Und wenn, dann genau jetzt in dem Projekt und da.
Ah, das Wort Mineralwolle ist ja schon gefallen. Das ist ja praktisch dein Untersuchungsprojekt sozusagen. Vielleicht kannst du uns nur ganz kurz über die Problematik, die bestanden hat mit der Mineralwolle, vor allem mit der Deponierung, soweit ich weiß, und mit dem Recycling. Vielleicht kannst du uns da mal kurz einen Überblick verschaffen, um was es da genau geht. Und vielleicht auch ganz kurz sagen, Mineralwolle, ist das, was wir alle kennen von den Dämmungen der Häuser? Vielleicht auch noch kurz einen Überblick.
Ja, sehr gern. Also die Mineralwolle ist ein Material, was zu den künstlichen Mineralfasern gehört. Da gibt es eben zum Beispiel Spezialfasern, die für Hochtemperaturanwendungen eben verwendet werden. Und die Mineralwolle ist, wie schon richtig erwähnt, ein Material, was man jetzt zum Beispiel bei der Wärmedämmung im Hausbau einsetzt. Sie gliedert sich in grob jetzt Steinwolle und Glaswolle, es gibt untergeordnet auch Schlackenwolle, aber so normalerweise wird Stein- oder Glaswolle verbaut und das ist ja auch wichtig, also man muss ja sagen, der Einsatz macht Sinn, weil wir ja Energiekosten sparen sollen. Es ist gut, wenn Häuser richtig gut gedämmt sind und dadurch jetzt die Energie, die man möglicherweise durch eine Heizung aufwenden muss, dann nicht direkt beim Dach wieder rausgeht. Und da gibt es eben ein neues Mineralwolleprodukt, das bestimmte Lösigkeitskriterien erfüllt. Das heißt, wenn diese Fasern, und das ist ein bestimmter, also ein kleiner Anteil, können solche lungengängigen Fasern sein, die dann in den tieferen Bereich der Lunge eindringen. Bei den Produkten heutzutage lösen die sich in der Lunge nach einer gewissen Zeit auf. Das ist, die haben dann so ein Freizeichnungskriterium erfüllt. Und da gibt es ein Rahlgütesiegel und ein Euzergütesiegel. Aber es gibt eben alte Mineralwollen, und eben mit diesen Mineralwolleabfällen beschäftige ich mich, die eben diese Kriterien nicht erfüllen. Also das Ganze ist in etwa um 1996 und 98 umgestellt worden und ich beschäftige mich eben mit den Abfällen, wo man auch zum Teil gar nicht weiß, ist das jetzt ein neuer oder alter Mineralwolleabfall, weil man das auf der Baustelle selten direkt sieht, außer man weiß, da wurde in diesen und jenen Jahren verbaut. Und zusätzlich muss man auch sagen, es gibt eben gerade in Europa namhafte Hersteller, die haben alle so ein Rahl- und Euzergütesiegel. Es gibt aber auch Hersteller, die eben jetzt da nicht unter so einem Siegel produzieren. Und in Österreich ist es anders als in Deutschland, ist es eben auch erlaubt, so eine Mineralwolle zu verwenden. In Deutschland ist es nicht erlaubt, eine nicht freigezeichnete Mineralwolle zu verwenden.
Und was, also derzeit wird es einfach deponiert, wie stellt man es? Es wird zum Beispiel ein Haus abgerissen aus den, weiß ich nicht, 60er Jahren und man findet ganz viel Mineralwolle. Wird das jetzt einfach auf eine Deponie gebracht, wird das verheizt? Was passiert da? Mhm.
Ja, also derzeit ist es eben so, wenn jetzt ein Haus rückgebaut wird, dann muss diese Mineralwolle getrennt gesammelt werden und dann luftdicht verschlossen in so Big Bags auf eine Deponie gebracht werden, weil es eben in Österreich noch keine Recycling- und Verwertungsoptionen gibt von Mineralwolleabfall und vor allem eben aus dem Rückbau. Und diese Mineralwolle wird dann momentan zum Beispiel auf einem Baurestmassenkompartiment, auf einer Baurestmassendeponie, auf dem Asbestkompartiment dann abgelagert. Und was eben quasi auch so Ausgangspunkt für meine Forschung war, dass es eben auf der Deponie schon große, also abgesehen davon, dass die Deponierung als End- oder als letzte Lösung natürlich nicht die passende Lösung ist, ist es aber auch quasi der Status quo, der aktuell noch herrscht, ist nicht zufriedenstellend, weil man Baurestmassen von ungefähr, also von einer sehr hohen Dichte, man kann sich natürlich vorstellen, dass so, also so in Baurestmassen sind zum Beispiel Zementbrocken oder Ziegel, das hat eine sehr hohe Dichte und dann habe ich die Mineralwolle und die muss ja natürlich eine sehr geringe Dichte, also ein hohes Porenvolumen haben, damit diese dämmende Eigenschaft überhaupt besteht. Und wenn ich dann dieses Material, was man so schön mit der Hand wie zusammendrücken kann oder ja, was man ähnlich wie eine Zuckerwatte sehen könnte, zwischen so dichten Materialien hat und man muss ja über einen Deponiekörper zum Beispiel drüber fahren mit einem Fahrzeug, weil das wird so abgelagert und da hat es einfach, einerseits verbraucht es einfach durch ein großes Volumen mit geringer Rohdichte, verbraucht es einfach viel Deponieraum und andererseits ist es eben auch deponiebautechnisch eben durch diese geringe Dichte ein großes Problem. Da sind eben auch zum Teil schon LKWs dann umgestürzt beim Überfahren durch diese plötzliche Senkung des Bodens. Also es hat dann zusätzlich eben auch nochmal diesen Gefahrenaspekt. Und da ist es eben einerseits wichtig gewesen, zu Beginn gleich im Projekt zu schauen, wie kann man da innovative Deponierungsverfahren entwickeln, wie kann man das Material behandeln und aufbereiten, dass es eben besser deponiefähig ist, mit dem Wissen aber schon, eigentlich wollen wir ja weg von der Deponierung, wir wollen den Deponieraum schonen. Es gibt Materialien, die müssen dorthin, siehe zum Beispiel Asbest, der muss und soll dort sein, da soll niemand mehr herumgraben und so. Aber eben für Materialien, wo es mögliche Verwertungsoptionen gibt, da sich schon zu überlegen, wie kann man das schon so behandeln, dass man da auch an die zukünftigen Möglichkeiten gleich quasi offen hat und dass man da zum Beispiel dann Verwertungsmethoden schon mitdenkt.
Bist du da schon dann auf Lösungen oder Ideen gekommen, was man jetzt wirklich damit machen könnte?
Ja, also da ist die Forschung schon recht weit fortgeschritten von unserer Seite. Also es ist eine Möglichkeit, das im Bergversatz anzuwenden, dass man einsturzgefährdete Hohlräume mit einer selbsterhärtenden Suspension verfüllt. Und in dem Fall ist es eben so, dass Mineralwolle jetzt auch positive Eigenschaften auf dieses sogenannte Versatzprodukt, was da eben dann als Suspension reingefüllt wird, besitzt. Und das ist quasi so eine Möglichkeit. Also dieser Bergversatz ist eben, wenn jetzt ein Bergwerk einsturzgefährdet wäre zum Beispiel, weil diese Hohlräume, die man hat, die bestehen ja, und dann kann es sein, dass sich dadurch dann auch die Oberfläche absenkt.
Das wäre dann wie eine Stütze sozusagen.
Genau, ja, genau, ganz richtig. Also das ist so eine Möglichkeit, wo ich eben auch so an einer richtigen Rezeptur für ein Versatzprodukt geforscht habe, weil da ist einerseits die Stabilität natürlich ein Thema, also die Druckfestigkeit, das Material muss dann eben diese positive Auswirkung haben auf die Gebirgsstabilität. Und andererseits ist es natürlich wichtig, dass dann vom Chemismus her alles passt und mit dem Bergwasser zum Beispiel nichts Schädliches auslaugt und dann vielleicht in ein Grundwasser im schlimmsten Falle geht. Also da muss quasi das Eluat auch passen, also das Wasser, das dann dieses Versatzprodukt durchströmt hat, sodass dann da eben auch wirklich für die Umwelt quasi kein Schaden dadurch entstünde, wenn man das einsetzt.
Und deine Forschungsergebnisse, soweit mir bekannt ist, haben ja schon Einzug in die Gesetzgebung gehalten, oder?
Also ich würde so sagen, dass auf jeden Fall, nachdem auch in Österreich das quasi das einzige Projekt ist, was sich mit dem Thema beschäftigt, ist es auf jeden Fall so, dass wir durch die wissenschaftliche Arbeit, die wir da geleistet haben und wirklich auch breit diskutiert haben. Es gibt ja auch noch den Ansatz, das in der Zementindustrie zu verwerten oder direkt in der Mineralwolleindustrie zu recyceln, also den Mineralwolleabfall.
Und dann würde das wieder zu Mineralwolle verarbeitet
genau,
werden.
In dem also Fall spricht man nämlich von einem richtigen Recycling, also in der Mineralwolleindustrie. In der Zementindustrie wäre es eine Verwertung. Da ist eben gedacht, dass man das Material als Ersatzrohstoff oder als Zumalstoff verwendet, um jeweils natürliche Rohstoffe zu schonen. Und das Recycling in der Mineralwolleindustrie sieht eben vor, dass ich eine Mineralwolle mit alter Rezeptur, die quasi gefährlich für den Menschen wäre beim Einatmen, dass ich die so konditioniere und wieder neu einschmelze und zu einer Mineralwolle verspinne, die dann eben wie eine heutige Rezeptur hat, die eben biolöslich ist und sich dann in der Lunge, falls sie eindringen würde, auch auflösen würde. Genau. Und diese Forschungsarbeiten hab ich eben jetzt bei nationalen und internationalen Tagungen natürlich, also einerseits im wissenschaftlichen Bereich publiziert und besprochen, andererseits eben auch in der Bauzeitung zum Beispiel ist mal ein Artikel erschienen und so, also wirklich breit diskutiert und auch nochmal das Problem zutage gebracht. Die Mineralwolle ist von der Menge her im Vergleich zu anderen Abfallströmen, ist es eigentlich eine recht geringe Menge, ungefähr so 40.000 Tonnen im Jahr in Österreich, sagt man so per Schätzungen. Aber sie ist trotzdem ein großes Problem. Also sie ist quasi, mengenmäßig ist es nicht viel, aber es bereitet eben große Probleme. Und es ist, und das ist eben wirklich was richtig toll ist, die Deponieverordnung ist geändert worden hin zu einem Verbot für die Deponierung von Mineralwolleabfall. Das wird mit 2027 in Kraft treten, was wirklich ein großer Erfolg ist. Und andererseits eben ist die Abfallverzeichnisverordnung auch novelliert worden. Als ich mit dem Projekt begonnen habe, waren Mineralwolleabfälle als Asbestabfall, also gefährliche Mineralwolleabfälle als Asbestabfall einzustufen. Und das Ganze ist natürlich weder, das ist technisch aber genauso auch aus jetzt der Abfallwirtschaft und abfalltechnischer Sicht eben nicht korrekt, weil das eine ist ein natürliches Material, der Asbest, den kann man nicht ändern, der kommt so vor, das sind mehrere Minerale und die Mineralwolle ist ein künstlich erzeugtes Material, wo man durchaus eben dann durch die Änderung des Chemismus eben auch die Biolöslichkeit ändern kann. Und da ist natürlich die Änderung jetzt in der Abfallverzeichnisverordnung mit eigenen Schlüsselnummern, also jeder Abfall bekommt eine Schlüsselnummer und früher war eben für gefährlichen Mineralwolleabfall da die Asbestschlüsselnummer und jetzt hat die Mineralwolle, oder Mineralwolleabfall, auch der gefährliche, eine eigene Schlüsselnummer. Und das ist ganz wichtig, weil man dann einfach vom richtigen, oder man hat einen passenden Stand und von dem geht man aus. Und dann kann man da auch schon, und das ist auch noch zusätzlich unterteilt worden, in Glaswolle und Steinwolle. Und ich habe jetzt vorhin, bin ich nicht so drauf eingegangen, aber da gibt es eben vor allem einen chemischen Unterschied. Und je nachdem, wie da der Chemismus ist, sind nämlich dann auch die Verwertung und Recyclingspfade anders. Und deswegen ist einerseits natürlich die Änderung der Deponieverordnung ein ganz, ganz großer Meilenstein hin zum Recycling mit einem sehr, sehr positiven Vorzeichen für die Zukunft. Und auch die Abfallverzeichnisverordnung, die Novellierung dieser, auch ein Thema, was wirklich sehr positiv ist und wo ich mir denke, da ist auch innerhalb von kurzer Zeit jetzt auch dadurch, dass das Thema einfach groß geworden ist und doch viele beschäftigt hat, ist da wirklich schnell was passiert auf der Legislaturebene.
Ja, ich finde es ja irgendwie auch schön, weil ich kann mir vorstellen, teilweise ist es als Forscherin ja so, dass man nicht weiß, nach außen trägt das irgendwie gar nicht, was mache ich da eigentlich? Und so hat man gleich eigentlich die direkte Antwort von außen, das war ein wichtiges Projekt und das führt auch wieder zur Kommunikation sozusagen nach außen. Also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch sehr befruchtend dann ist.
Absolut. Also ich erinnere mich an meine Bachelorarbeit, die war sehr, sehr spannend für mich. Es war aber eine Grundlagenforschungsarbeit, die besteht, aber es gibt kein weiteres Interesse daran und die ist absolviert worden, das war toll. In dem Fall ist es wirklich so, da passiert aktuell gerade ganz viel und man muss auch sagen, was ich so positiv auch in meinem Lehrstuhl empfunden habe, ist, man bekommt die Verantwortung, also und man hat auch das Vertrauen vom Arbeitgeber, dass man da auch wirklich sehr eigenständig viel machen darf und auch auf die Tagungen und die Sitzungen, sodass man wirklich sehr viel kennenlernt, sehr viel sieht und auch den Überblick hat. Also wir forschen da irgendwie nicht nur in unserem Labor und wissen nicht, was dann draußen passiert, sondern wir forschen im Labor, tragen das nach außen, kriegen von außen Rückmeldung oder hören Inputs, das wäre ja auch noch ein Thema und können dann wiederum ins Labor. Also es ist eine sehr dynamische Sache, die auch wirklich an der Zeit ist. Das ist vor allem auch, denke ich, bei uns jetzt am Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft, aber generell denke ich auch jetzt so ein Merkmal da an der Montanuni, dass man viele Themen hat, die eben sehr an der Zeit sind, sehr aktuell und wo eben auch drängend gerade wissenschaftliche Ergebnisse gefordert sind und auch in dem Fall dann kommen.
Und du hast ja für dieses Projekt, hast du ja kürzlich eine Auszeichnung bekommen. Du bist sozusagen mit dem Montanistinnenpreis ausgezeichnet worden. Vielleicht da noch kurz, wie kannst du das einteilen? War das sehr wichtig für dich? Hast du dich sehr darüber gefreut, dass du diesen Preis bekommen hast?
Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr stolz. Und das ist, zu Beginn habe ich mir gedacht, wie mein Chef gemeint hat, also mein Lehrstuhlleiter und Chef, er nominiert mich da. Habe ich mir gedacht, ja, ganz nett. Aber dass das dann doch so eine große Freude bereitet und auch so, das hätte ich mir damals noch gar nicht so gedacht. Es ist, also für mich persönlich ist das Thema eben, wie man vielleicht eh auch aus meiner Geschichte schon merkt, Frauen in die Technik oder Frauen in der Technik. Also ich bin ja, dadurch, dass ich ja eigentlich diesen musikalischen Bezug hatte und jetzt da nie fokussiert in Richtung Mathematik oder da vielleicht schon in eine HTL in die Schule gegangen wäre, war das durchaus ein Thema, ob ich jetzt da so als Frau in der Technik bestehen werden kann. da habe ich da genug, ja, auch Selbstbewusstsein. Und ich habe dann im Studium gemerkt, ich muss natürlich sagen, Geologie, das ist ein recht ausgewogenes Studium. Das ist jetzt nicht so, dass da nur 5 Frauen sind und 30 Männer, sondern 2/3 zu 1/3. Aber es ist, also natürlich hat man dann in einem technischen Bereich als Frau eine andere Ausgangslage als Mann. Und ja, das war ein Schritt für mich damals als von Schülerin zu Studentin, wo ich mir schon nicht so sicher war, ob ich das auch machen kann. Und zum Teil auch gemerkt habe, bei manchen Dingen geht es mir sogar besser als meinen Kollegen, ohne da jetzt jemanden runterreden zu wollen. Also,
das ist die falsche Bescheidenheit der Frauen. Nicht?
Das ja, ist so das ist vielleicht, also es hat ja dann doch jede Person einfach Dinge, die ihr lieben und Dinge, die ihr nicht so lieben. Und da im Vorhinein, dass ich mir schon so viele Gedanken gemacht habe, liegt sicher daran, dass ich eine Frau bin. Ich glaube, wenn ich jetzt da eben nicht unbedingt eben so diese weibliche Person gewesen wäre, die aus dem musischen Bereich kommt, sondern einfach ein Schulkollege von mir damals, der hätte sich da vielleicht schneller gedacht, ja, passt, mache ich. Und ja, dann zu sehen, das funktioniert gut und das ist eben auch, das Arbeitsumfeld passt auch und auch so dieses Studienumfeld war auch ein richtig tolles. Und das Ganze quasi in die heutige Zeit übertragen zu sehen, also da denke ich mir, ich bin sehr froh, dass ich den Schritt da gewagt habe und dass ich das so gemacht habe. Und gleichzeitig versuche ich auch jetzt wirklich wieder Frauen anzusprechen, junge Forscherinnen, junge Wissenschaftlerinnen, zum Teil auch Schülerinnen, weil ich mir denke, in dem Fall ist ja meine Geschichte wirklich auch eine, die vielleicht manchen quasi den Mut geben kann, diesen Schritt zu wagen, weil ich eben auch keine großartig technische Vorbildung hatte und mir das auch ein Anliegen ist zu zeigen, das kann funktionieren, das kann gut funktionieren und ja, das ist was Schönes, da als Frau quasi in der Technik zu arbeiten. Es ist nämlich, glaube ich, für uns Frauen schön, es ist aber auch für die Männer schön. Also es ist generell, wenn man ein ausgewogenes Umfeld hat, ist das immer, immer sehr befruchtend. Wenn es jetzt da nicht nur,
also die Sichtweisen, genau, die Sichtweisen werden sich verändern. Ne? Das gibt genau. Immer verschiedene Einflüsse, das ist ganz wichtig.
Ja, genau. Und da muss ich sagen, also natürlich dadurch, dass ich jetzt auch diese Auszeichnung bekommen habe und da auch in einem Video ganz kurz eben über mich spreche, denke ich mir auch, das erreicht vielleicht wieder Menschen und junge Mädchen und kann denen auch zeigen, kommt zu uns an die modernen Uni, studiert da, es wird euch gut gehen. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich mir denke, der Preis hat quasi was mir selbst was gebracht natürlich, Bestätigungen gewisse und ist eine sehr, sehr schöne Sache für mich. Und andererseits denke ich mir auch, naja, vielleicht bringt es eben auch jemand anderem was.
Ja, das war ja ein super Schlussstatement. Da kann ich dir nur alles Gute wünschen für deine Zukunft und danke, dass du heute Zeit gehabt hast.
Ja, vielen Dank auch.
Montanuniversität Leoben. Alles außergewöhnlich.